Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
In unserer Sendung Doppelkopf ist heute ein Mann zu Gast, an dem sich die Geister scheiden. Die Zeitschrift Cicero beispielsweise hält ihn für einen der 20 wichtigsten Historiker der Gegenwart und von der Vereinigung für italienisch-deutsche Freundschaft erhielt er in Rom den Capo Circeo-Preis für seine Verdienste um die historische Wahrheit. Andere wiederum halten ihn für einen Stasi-Jäger und einen unversöhnlichen Kommunistenfresser. Im Internet wird er mit hasserfüllten Vokabeln belegt. Es gibt wenige, die in der Debatte um den Umgang mit der SED-Diktatur so polarisieren wie er. Unser Gast ist Dr. Hubertus Knabe. Er ist seit 10 Jahren Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin. Dort wurden zu DDR-Zeiten Untersuchungshäftlinge eingesperrt, verhört und gefoltert. Herzlich willkommen, Herr Dr. Knabe.
Guten Tag.
Gastgeber im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Peter Ochs. Herr Knabe, vielleicht beschreiben Sie uns zunächst Ihre augenblickliche Arbeitsstätte in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Das ist ja für viele Bundesbürger keine Adresse, mit der man sofort etwas verbindet.
Ja, leider muss man sagen. Andere Orte der Verfolgung sind Gott sei Dank in allen Köpfen, aber die Gefängnisse der Staatssicherheit eben noch nicht. Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich auf eine 4 Meter hohe Gefängnismauer, auf Wachtürme, auf Stacheldraht. Wenn ich in den Keller gehe, stoße ich auf fensterlose Zellen, die vielleicht 4 oder 5 Quadratmeter groß sind, wie Grabkammern. Fühlt man sich dort. Dort gab es nur eine Pritsche und einen Kübel für die Notdurft. Und dann taucht man eben sehr schnell ein in die Geschichte der DDR und der Verfolgung dort, weil die Geheimpolizei hier an dieser Stelle Tausende Andersdenkender, Fluchtwilliger und sogar Kommunisten eingesperrt hat.
Die Gedenkstätte kann besucht werden und es werden Führungen dort gemacht von ehemaligen Gefangenen. Wie viele Besucher kamen zum Beispiel im vergangenen Jahr und wer war das? Sind das Schulklassen? Sind auch Besucher aus dem Ausland da?
Wir haben sehr viele Besucher, Gott sei Dank. Jahr für Jahr werden es mehr. In diesem Jahr vermutlich 350.000. Letztes Jahr waren es 314.000. Davon die Hälfte etwa junge Leute, vor allem Schüler, die kommen. Das Besondere ist eben nicht nur, dass das Gefängnis so überliefert ist, wie die Stasi es verlassen hat, gleichsam eingefroren worden ist in dem damaligen Zustand, sondern dass fast immer ehemalige Häftlinge die Besucher hindurchführen. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das gibt es sonst nur noch in Südafrika auf Robben Island, der Gefangeneninsel, wo auch Nelson Mandela inhaftiert war. Und das ist für viele Menschen, glaube ich, ein sehr beeindruckendes Erlebnis, was, denke ich, entscheidend auch dafür ist, dass so viele kommen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe mit einem 15-jährigen Teenager gesprochen, einem unbeschwerten jungen Mädchen, das diesen Besuch in der Gedenkstätte gemacht hat. Und die war tief beeindruckt. Die war sehr still und tief beeindruckt von dem, was sie da gesehen hat. Erleben Sie das häufiger?
Ja, das ist die Erfahrung, die wir täglich machen. Die Schüler kommen von der Straßenbahn locker flockig mit Handy und Zigarette im Mund und kommen ganz still wieder raus und sagen oft auch, warum hat uns das keiner gesagt, wie war das möglich, schreiben oft noch aus dem Bus lange Briefe an den Häftling, der sie geführt hat. Und man merkt eben, dass hier wirklich etwas stattfindet im Herzen und im Kopf. Und das ist natürlich auch sehr motivierend für mich und auch für die anderen, die dort tätig sind. Denn man muss ja auch berücksichtigen, dass es wahrlich schönere Arbeitsplätze gibt in Deutschland als dieses alte graue Stasi-Gefängnis.
Mir fiel auf, dass dieses alte graue Stasi-Gefängnis in einem gut bürgerlichen Umfeld liegt. Es gibt da kleine Einfamilienhäuser, der gut bürgerliche Charme der alten DDR. Wer wohnt in diesem Stadtteil Hohenschönhausen?
Ja, das war ja wie die Puppe in der Puppe, dass nicht nur die Gefängnismauer um das Gefängnis gebaut wurde, sondern auch um den ganzen Stadtteil, den Straßenzug, nochmal eine zweite Mauer existierte und innerhalb dieser zweiten Mauer die Staatssicherheit diverse Dienststellen hatte. Dort wurde zum Beispiel die gesamte Überwachungstechnik für die DDR gebaut und es war dort die Rechenzentrale der Spionageabteilung untergebracht. Und dann außerhalb dieser zweiten Mauer wohnten natürlich Leute, auf die man sich verlassen konnte. Da hat die Staatssicherheit schon sehr darauf geachtet, dass zum Beispiel in den Hochhäusern, in den oberen Etagen, die also Einsicht nehmen konnten auf das Gefängnis, eben Stasi-Leute saßen und auch in der Nachbarschaft. Und das hat sich im Grunde bis heute nicht geändert. Wenn ich da in den Supermarkt gehe, stoße ich dann auf den Gefängnischef und auf seine Mitarbeiter. Und das ist schon ein sehr merkwürdiges Gefühl.
In Hohenschönhausen, in dieser Haftanstalt, saßen unter anderem Rudolf Barrow, Jürgen Fuchs, Bärbel Bohley. Was weiß man über die anderen ehemaligen Insassen der Haftanstalt? Und weiß man, was man ihnen vorgeworfen hat?
Wir haben mittlerweile eine Übersicht über alle Namen, alle Personen, die dort in Haft saßen. Wir wissen aber oft nicht, warum. Da gibt es auch Stasi-Leute zum Beispiel drunter, die irgendwie abtrünnig wurden. Herr Teske zum Beispiel, der dann hingerichtet worden ist Anfang der 80er Jahre. Aber eben auch viele Dissidenten, Sie haben ja einige Namen schon genannt. Und immer wieder Flüchtlinge, vor allem seit dem Mauerbau ist das offenkundig die größte Gruppe Menschen, die einfach noch mal etwas in Freiheit leben wollten und deswegen versuchten, die DDR zu verlassen.
Bevor Sie die Leitung der Gedenkstätte Hohenschönhausen übernommen haben, Herr Dr. Knabe, waren Sie Mitarbeiter in der GAUK-Behörde. Es ist eine Einrichtung, die sich seit 20 Jahren bemüht, die Stasi-Akten aufzuarbeiten und gleichzeitig dem Bürger Einsicht zu geben in diese Akten, damit er etwas über seine eigene Biografie, seine eigene Leidenszeit in dieser Zeit erfährt. Was war Ihre persönliche Aufgabe in der GAUK-Behörde?
Ich war ja in der Forschungsabteilung beschäftigt und mein Motiv, dort einzutreten, war das, dass ich mich in den 80er Jahren, als die DDR noch existierte, als einer von doch sehr wenigen mit den DDR-Oppositionsbewegungen beschäftigt habe, mir zum Beispiel die Untergrundliteratur beschafft habe, weil ich der Meinung war, das ist eigentlich für die Forschung interessanter als das Neue Deutschland oder irgendetwas anderes Offizielles auszuwerten. Und ich bin dann 92 in die Forschungsabteilung eingetreten, weil ich wusste, das ist das größte Archiv zur DDR-Opposition, was es überhaupt gibt, nämlich das, was die Staatssicherheit selbst gesammelt hat. Und habe dann Mitte der 90er Jahre den Auftrag bekommen, für den Deutschen Bundestag die Westarbeit der Staatssicherheit zu untersuchen. Und das war dann mein zweites großes Themenfeld, wo ich selbst auch immer wieder erschrocken war, wie weit der Arm der Staatssicherheit auch in den Westen Deutschlands reichte.
Sie haben in der GAUK-Behörde 10 Jahre lang gearbeitet und sie dann verlassen und haben die Gedenkstätte Hohenschönhausen als Direktor übernommen. Aber dieser Abschied aus der GAUK-Behörde, der war nicht ganz reibungslos.
Ja, es gab eben immer wieder Probleme, wenn ich über den Westen forschte und publizierte, dass hier mir alle möglichen Hindernisse in den Weg gestellt wurden. Sprich, die Dinge sollten nicht veröffentlicht werden oder umgeschrieben werden. Dann gab es Auseinandersetzungen um ein Buch, was ich geschrieben hatte über die Stasi und die Westmedien, der diskrete Charme der DDR. Das sollte überhaupt nicht veröffentlicht werden dürfen. Da kriegte ich dann einen Brief nach Hause, dass ich, wenn ich das veröffentlichen würde, 250.000 Euro, glaube ich, waren es schon, wahlweise 6 Monate Haft angedroht bekäme.
Aus welchem Grund?
Ja, weil eben hier die Auffassung bestand, dass alles das, was die Forschungsabteilung verlässt, vorher genehmigt werden muss. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn man Forschung nicht frei vonstatten gehen lässt, sondern durch eine Behörde kontrolliert. Da gibt es dann eben Anordnungen, Dienstwege und Ähnliches. Und es war eben ganz deutlich erkennbar, dass die Angst anzuecken, und das tat man eben mit den Themen, wenn man über westliche Stasi-Verstrickungen sprach, so groß war, dass man dann lieber die Dinge unter Verschluss hielt. Und das ist ja eigentlich bis heute so. Wenn man sich vorstellt, ich habe heute Morgen in einem Rundfunkstudio gesessen, wo es um eine uralte Idee ging, nämlich mal zu fragen, wer eigentlich im Deutschen Bundestag für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Bis heute hat der Bundestag nicht den Mut gefunden, das einmal zu überprüfen, und das spricht eigentlich Bände.
Sie haben auch heute noch ein kritisches Verhältnis zur Arbeit der Stasi-Unterlagenbehörde. Die würden Sie, wenn Frau Birtler im kommenden Frühjahr die Leitung abgibt, am liebsten auflösen und die Akten in das Bundesarchiv überführen. Warum wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Ob man sie auflöst oder weiter betreibt, ist für mich eigentlich nicht der springende Punkt, sondern dass die Akten endlich vernünftig erschlossen und zugänglich gemacht werden, unter welchem Dach auch immer. In den letzten 20 Jahren hat das unter dem Dach dieser Behörde stattgefunden, und es hat sehr schlecht stattgefunden, weil eben ein großer Teil des Aktenbestandes bis heute nicht archivisch erschlossen ist, wie man das nennt. Sprich, Sie finden in diesem Meer von Akten nicht die, die Sie brauchen, um bestimmte Dinge aufzuarbeiten. Viele Historiker haben zum Beispiel gesucht nach Akten, wie die Stasi auf die 68er-Bewegung eingewirkt hat, auf die Studentenbewegung. Das war ein ganz wichtiges Aktionsfeld der Staatssicherheit. Und keiner hat die Akte des Polizisten Kuras vorgelegt bekommen, der ja bekanntlich am 2. Juni 1967 Benno Ohnesorg in Berlin erschossen hat. Das zeigt einfach, dass hier nicht gut gearbeitet wird und das Bundesarchiv einfach, was das Verwalten, Erschließen und Zugänglichmachen von Akten anbetrifft, sehr viel professioneller arbeitet. Dort finden Sie alle DDR-Akten inzwischen sogar schon im Internet und können von zu Hause aus wunderbar recherchieren.
Glauben Sie denn, dass auch dieser Zugang für den Bürger, der nach seiner Akte sucht und wissen will, was da drin steht über ihn, glauben Sie, dass der Zugang für den Bürger gewahrt werden könnte, wenn die Akten im Bundesarchiv liegen?
Ja, das ist ja einfach eine Frage der Gesetzgebung. Es ist ja jetzt schon so, dass wenn etwa Angehörige von NS-Verfolgten Unterlagen sehen wollen oder sie selbst, sofern sie noch am Leben sind, das beim Bundesarchiv jederzeit tun können. Das ist da auch Teil der Alltagsarbeit. Dafür muss man eben die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, dass sich das nicht verschlechtert. Das versteht sich ja eigentlich von selbst. Wichtig ist mir nur, dass man eben wirklich diese Dinge professionell erschließt. Wenn ich mir vorstelle, die spannendsten Akten liegen alle noch in Säcken. Es gibt ja diese berühmten 16.000 Säcke mit zerrissenen Akten, wo die Staatssicherheit, als die Reißwölfe kaputt gingen, versucht hat, in letzter Minute noch die wichtigsten Akten zu vernichten. Und das ruht jetzt seit 20 Jahren in diesen Säcken, und man ist nicht in der Lage gewesen, das zusammenzusetzen, obwohl es dafür Computerprogramme gibt, die das können.
Aber dieses Computerprogramm arbeitet doch jetzt. Man arbeitet doch daran, die zerrissenen Teile wieder zusammenzufügen. Und das musste ja früher von Hand geschehen, aber jetzt macht das ein Computerprogramm und offenbar ganz erfolgreich.
Ja, es gibt ein Pilotprojekt, was jetzt mit 400 Säcken durchgeführt worden ist und was jetzt aber abgeschlossen ist, nach meiner Kenntnis. Ich kann nur immer wieder sagen, das sind die spannendsten Akten. Ich habe zum Beispiel von diesen Schnipseln, die mit der Hand zusammengesetzt worden sind, irgendwann mal einen Bericht bekommen über die Anwerbung von Günter Wallraff als inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Er dementiert heftig, aber die Akten sprechen da eine klare Sprache. Einschließlich des Berichts, warum man ihn abgeschaltet hat, das war in diesen Säcken eben versteckt worden.
Wir wollen gleich noch reden über die Wende und über die Folgen. Wir wollen reden über die SED und die Linkspartei. Und wir wollen reden über den Familienvater und Klavierspieler Hubertus Knabe. Zunächst aber möchten wir gerne Ihren ersten Musikwunsch erfüllen. Herr Knabe, ein Lied von Wolf Biermann, die Stasi-Ballade.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid. Ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja, hin und wieder singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein Äcker, die Stasi ist mein Äckermann.
Das war auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes in der Sendung Doppelkopf. Es ist Hubertus Knabe, die Stasi-Ballade von Wolf Biermann. Dr. Knabe ist Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Das war zur DDR-Zeit das zentrale Untersuchungsgefängnis. Sein Gesprächspartner am Studiotisch ist Peter Ochs. Wir wollen über die Wende reden, Herr Knabe. Ein Begriff, den der SED-Chef Egon Krenz gerne verwendet hat. Abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei der Wiedervereinigung sicher um einen der größten Glücksfälle der Geschichte handelt, was lief nach Ihrer Meinung damals falsch?
Was im Nachhinein, glaube ich, doch nicht gut gelaufen ist, ist, dass die kommunistische Diktatur in dem Moment, wo der Zug dann auf die deutsche Einheit zufuhr, gar nicht mehr im Zentrum stand, sondern man hat im Grunde versucht, dann die Verhältnisse wieder zu stabilisieren, und die DDR ist mit Mann und Maus sozusagen mit ihrem gesamten Staat dann der Bundesrepublik beigetreten. Und das hat dann später das Klima doch ziemlich belastet. Wir hatten die alte SED, die sich jetzt einen neuen Namen gegeben hatte, die weiterhin politisch mitmischte. Sie wurde nicht aufgelöst, sie wurde nicht verboten, sie bekam nicht mal ihr Vermögen abgenommen. Wir haben die alten Lehrer behalten, wir haben die alten Journalisten behalten, wir haben die alten Angestellten in den Staatsverwaltungen übernommen. Das alles ist letztlich, glaube ich, dann mitverantwortlich dafür geworden, dass es eben eine Art steckengebliebene Revolution am Ende gewesen ist.
Das ist ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine Ihrer Kernthesen in Ihrem Buch Die Wahrheit über die Linke. Und lassen Sie uns darin etwas blättern und einige Ihrer Theorien besprechen. Sie sagen, Herr Knabe, die SED brauchte sich nur in PDS und später Die Linke umzubenennen, und sie konnte ihr Milliardenvermögen so beiseite schaffen. In beiden Fällen hat Gregor Gysi eine wichtige Rolle gespielt, und Sie behaupten nach wie vor, dass er mit dem Milke-Ministerium zusammengearbeitet hat.
Ja, jetzt müsste man eigentlich einen Juristen ins Studio holen, weil er ja jeden verklagt, der behauptet, er hätte mit der Stasi zusammengearbeitet und deswegen auch in diesem Buch jeder Satz juristisch geprüft ist. Man sollte also vielleicht vorausschicken aus juristischen Gründen, dass Gregor Gysi alles das leugnet, was in den Akten steht. Aber für mich sind die Akten hier ganz eindeutig. Beispiel Rudolf Barrow, ein Häftling aus Berlin-Hohenschönhausen, der 1977 inhaftiert worden ist. Und Herr Gysi soll seine Verteidigung übernehmen. Das Erste, was er macht im Gefängnis, ist zu sagen, ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten, nämlich euch Staatssicherheitsdienst, also klassischer Mandantenverrat. Und dann von dort an über jedes Gespräch mit seinem Mandanten im Gefängnis in Hohenschönhausen, auch in Bautzen, haarklein berichtet.
Interessanterweise hat Rudolf Barrow immer Gregor Gysi verteidigt, wenn ihm vorgeworfen wurde, dass er mit der Stasi zusammenarbeitet.
Ja, Barrow ist ja nicht mehr am Leben und ist auch eine sehr schwierige oder besondere Persönlichkeit gewesen. Er war ein überzeugter Kommunist, ein großer Stalinist, ein echter SED-Funktionär, der ideologisch beseelt war von der ganzen Sache. Und das Zweite ist, dass natürlich, wenn man in einer Zelle sitzt, monatelang mit keinem anderen sprechen darf, und dann kommt ein Mann und gibt einem vielleicht auch nur psychologisch durch einen Handschlag, den der Vernehmer eben nicht gibt, oder durch ein aufmunterndes Wort, gibt einem das Gefühl, da ist jemand da, der hilft mir, der will mir helfen. Das prägt sich bei vielen Inhaftierten ganz stark ein, so dass wir auch Häftlinge haben, die Wolfgang Vogel etwa loben, obwohl er auch mit der Staatssicherheit ja engstens kooperiert hatte und direkt beauftragt war von Erich Honecker. Also das ist nur ein begrenzt taugliches Kriterium.
Bleiben wir weiter bei Ihrem Buch »Die Wahrheit über die Linke« und einer weiteren These. Sie sagen, in den deutschen Parlamenten heute sitzen mit der Linkspartei insgesamt 266 linke Extremisten. Ist das nicht ein bisschen pauschal?
Was den Extremismus anbetrifft, wie wollen Sie das messen? Das eine ist das Programm. Da ist ganz deutlich die Rede jetzt im neuen Programmentwurf auch wieder, dass man den Kapitalismus überwinden will, dass man den Sozialismus errichten will, dass es dazu auch revolutionäre Brüche geben muss und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben noch hinter der öffentlichen Fassade Dinge, die noch ein ganz anderes Kaliber haben, vor allem in bestimmten Zusammenschlüssen der Partei wie die Kommunistische Plattform oder die Sozialistische Linke und was es da alles an sogenannten Arbeitsgemeinschaften oder Zusammenschlüssen gibt. Das sind wirkliche Extremisten. Frau Wagenknecht zum Beispiel oder Frau Jelbke, die beide im Bundestag sitzen, die eine sogar stellvertretende Parteichefin ist. Ja, was muss eigentlich noch passieren, um eine Partei als extremistisch zu kennzeichnen? Sicherlich gibt es immer auch andere, die ich hier eher einen reformistischen Weg einschlagen wollen. Das hat sich aber bisher im Programm und auch in der Programmatik nicht niedergeschlagen.
Sie schreiben weiter in Ihrem Buch, Bündnisse mit der Linken, also mit der Linkspartei, müssen tabu bleiben. Es gibt solche Bündnisse bereits in Berlin, in Brandenburg. In Nordrhein-Westfalen ist die Linke in einer Schlüsselstellung nach der letzten Wahl. Geht davon eine Gefährdung aus, Herr Knabe?
Ich denke, dass hier, wenn man sich mit Diktaturen wie die DDR beschäftigt, eines ganz klar sein muss, dass eine Partei, die in der Demokratie regieren will, sich ganz klar und deutlich davon distanziert und sagt, das ist eine Diktatur gewesen, damit haben wir nichts am Hut. Und genau an dieser klaren Absage mangelt es bis heute bei der Linkspartei. Da wird immer herumgeeiert. Im besten Fall, im schlechten Fall heißt es dann, das sei kein Unrechtsstaat gewesen, die DDR, und sie sei sogar hätte soziale Menschenrechte verwirklicht, es hätte nur Defizite gegeben bei den politischen Menschenrechten. Und was es da alles an Verharmlosung und Relativierungen gibt.
Aber Herr Knabe, wenn ich Sie da unterbrechen darf, PDS-Politiker haben erklärt, ein Staat, der sein Volk einsperrt, ist weder demokratisch noch sozialistisch. Ich habe diese These in Ihrem Buch gefunden. Und in einer Homepage der Linken heißt es, Schüsse auf die eigenen Bürger sind eine Verletzung elementarer Menschenrechte. Sie sagen, das sind alles Lippenbekenntnisse. Warum?
Ja, das Problem ist, dass man immer dann, wenn man an die Macht wollte, solche Erklärungen abgegeben hat. Das sind dann meist einzelne Politiker oder vielleicht mal ein Vorstand, der so etwas beschlossen hat. Aber es hat nie einen Parteitagsbeschluss gegeben, wo die DDR klipp und klar verurteilt worden ist. Man hat richtig so eine Art Neusprech schon entwickelt, zum Beispiel in Brandenburg, als es um die Stasi-Mitarbeiter dort im Landtag ging, mit denen man nun eine gemeinsame Regierung gebildet hat unter Herrn Platzek. Da hieß es dann zum Beispiel, man muss sich zu seiner Stasi-Mitarbeiterschaft bekennen. Ja, was heißt denn das? Man soll sich nicht bekennen dazu, sondern man soll erklären, dass man einen Riesenfehler gemacht hat, dass es eine Schande war, dass man das bereut und so weiter. Man soll es sich eben nicht dazu bekennen. Und hier gibt es eben immer wieder mal für die Öffentlichkeit ein Wort, wo man versucht, auf diese Weise doch irgendwie salonfähig zu werden. Aber im Kern hängt man an dieser DDR. Das ist auch ganz verständlich, weil natürlich ein Großteil der Wähler auch aus dieser Diktatur stammen, viele Funktionäre schon in der SED-Position hatten. Ich habe mich damals immer gewundert, als ich das Buch schrieb, warum so viele Diplomphilosophen im Deutschen Bundestag sitzen. Das sind nicht etwa so weise Leute, die dort versammelt sind, sondern das sind die SED-Funktionäre, die in der DDR Marxismus-Leninismus studiert haben und das dann anerkannt bekamen als Philosophiestudium. Hier gibt es also eine große personelle Kontinuität und entsprechend auch einen positiven Bezug zur DDR. Dadurch ist natürlich auch so eine öffentliche, ein Diskurs entstanden, eine öffentliche Meinung, die hier sagt, naja, war doch alles nicht so schlimm. Im Gegenteil, da gab es keine Arbeitslosigkeit, keine Drogen und weniger Kriminalität und ähnliche Dinge. Wenn man dort genauso strikt gewesen wäre wie gegenüber rechtsextremistischen Parteien, würde es auch nicht diese Wahlergebnisse geben.
Aber wenn ich erinnern darf an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sagen, man ist dort radikaler umgegangen mit der NSDAP. Ein Herr Klopke bekam ein hohes Regierungsamt und Sprüche wie unter Hitler konnte nachts eine Frau noch alleine auf die Straße gehen. Die sind mir aus meiner Jugend erinnerlich. Also auch da wurde sozusagen beschönigt, was im Dritten Reich passiert war.
Ja, ich kenne das ja auch noch. Da muss man auch unterscheiden. Also eine wirkliche Entnazifizierung und sehr strikte Regeln gab es, als die Alliierten das Sagen hatten, also in den allerersten Jahren. Und als man dann den Deutschen die Arbeit überließ und sagte, kümmert ihr euch mal darum, wurden diese Maßnahmen eben massiv zurückgefahren. Die alten Kader kamen sozusagen zurück in den Staatsapparat. Nun kann man im Nachhinein sagen, die hatten auch kein Westdeutschland sozusagen, wo man neue Eliten herholen konnte, sondern die waren irgendwie darauf angewiesen. Trotzdem halte ich das für einen großen Fehler, eine Demokratie mit Diktaturkadern aufbauen zu wollen, egal nach welchem Regime. Aber es gab, wenn ich das richtig einschätze, keinen führenden Politiker, der öffentlich verkündet hätte, zum Beispiel, das NS-Regime sei kein Unrechtsstaat gewesen. Heute ist das überhaupt kein Problem und diese positive Bezugnahme reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft, weil nicht dem genügend entgegengetreten wurde. Das ist eben meine Hauptkritik. Das schleicht sich so ein. Ich habe neulich Frau Süßmuth im Radio gehört, die sagte, die Frauen seien so gleichberechtigt in der DDR gewesen, also eine CDU-Frau. Da kann ich nur sagen, wo soll denn das gewesen sein? Im Politbüro gab es eine einzige Frau und die hatte kein Stimmrecht. Und in der DDR-Regierung nur die Frau des Generalsekretärs Erich Honecker, nämlich Margot Honecker. Die Frauen hatten in der DDR überhaupt nichts zu sagen. Und hier muss man eben, glaube ich, auch entschieden solchen Verklärungen entgegentreten.
Zu diesem Kapitel eine letzte Frage. Herr Knabe, wann ist aus Ihrer Sicht Zeit für Versöhnung, auch mit Stasi-Chargen?
Ich glaube, dass es gegenüber bestimmten biografischen Brüchen und Verfolgungen, da gibt es keine Versöhnung. Dieser Schmerz wird so lange bleiben, wie die Menschen am Leben sind. Und das muss man irgendwie auch aushalten. Das ist gar nicht anders zu denken. Das bleibt eine schwelende Wunde. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Verantwortlichen für die Diktatur in der DDR ein bisschen mehr Schuldbewusstsein und Reue zeigen würden. Dann könnte man mit ihnen auch leichter reden.
Wir wollen gleich noch reden darüber, ob die Ostdeutschen vielleicht ein Diskriminierungsproblem haben. 2/3 aller Ostdeutschen, so sagt es eine neue Untersuchung, fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Aber zunächst, Herr Knabe, Ihr zweiter Musikwunsch. Aus der Sinfonie Nummer 2 mit dem Titel »Der Aufstand«, komponiert von Leon Buche, hören wir einen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Aber verraten Sie uns bitte, Herr Knabe, etwas über den jungen Komponisten Leon Buche. Er wurde 1988 in Berlin geboren.
Ja, Leon Buche ist mein Sohn, der sehr früh angefangen hat, Klavier zu spielen, zu komponieren und irgendwann auch dann in der Zeitung landete. Und jemand hat ihn dann gefragt, ob er nicht zum 50. Jahrestag des Aufstandes am 17. Juni 1953 in der DDR etwas komponieren wollte, und entstanden ist eben diese Sinfonie Der Aufstand.
Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der Sinfonie Nummer 2 mit dem Titel Der Aufstand von Leon Buche. Das war der zweite Musikwunsch unseres heutigen Studiogastes Hubertus Knabe in der Sendung Doppelkopf. Sein Gesprächspartner am Studiotisch ist Peter Ochs. Herr Knabe, Sie sind, obwohl kein gebürtiger Ostdeutscher, doch inzwischen so etwas wie ein Experte, wenn es um ostdeutsche Befindlichkeiten geht. Eine neuere Untersuchung hat festgestellt, dass 2/3 aller Ostdeutschen sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Was das Selbstverständnis von vielen Ostdeutschen anbetrifft, da gibt es in der Tat ein vielfach zu spürendes Minderwertigkeitsgefühl. Und das wird ja durch diese Umfrage zum Ausdruck gebracht. Das hat viele Ursachen und ich glaube, es gibt doch gar keinen Anlass dafür. Ich sage immer, die Westdeutschen sind befreit worden, die Ostdeutschen haben sich selbst befreit. Alleine das könnte einen mit stolz geschwellter Brust durch die Landschaft laufen lassen. Das ist aber nicht der Fall, weil auch diese friedliche Revolution, glaube ich, im Bewusstsein viel zu wenig verinnerlicht worden ist. Hatte man zuweilen das Gefühl, geradezu ein bisschen peinlich berührt von dem, was damals stattgefunden hat. Jedenfalls kein Stolz wie auf den Sturm auf die Bastille in Frankreich etwa. Und das ist schon ein ganz großes Problem, glaube ich, was hier auch falsch gelaufen ist. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der natürlich in so kurzer Zeit auch nicht zu korrigieren ist. Die ostdeutsche Bevölkerung hat über 40 Jahre einen gigantischen Aderlass erlebt, nämlich über 4 Millionen Menschen, die von Ost nach West weggegangen sind. Und der Aderlass hält im Grunde bis heute an.
Es gibt mehr Arbeitslose im Osten Deutschlands als im Westen. Es gibt geringere Gehälter. Es gibt Top-Jobs, die von Westdeutschen besetzt sind. Rundfunkanstalten, große Zeitungen, wissenschaftliche Institute – alle werden von Westdeutschen geführt.
Ja, so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen, dass alle wichtigen Einrichtungen von Westdeutschen geführt werden. Wenn man mal an die Stasi-Aktenbehörde zum Beispiel denkt, Marianne Pörtlein, Ostdeutsche.
Wenn man an Sie denkt, Herr Knabe, Sie sind Westdeutscher.
Das ist richtig, aber es gibt eben auch andere Gedenkstätten, in Leipzig zum Beispiel die Runde Ecke, die von einem Ostdeutschen geleitet wird. Es gibt ja auch viele gemischte Biografien. Meine Eltern sind geflüchtet, meine gesamte Familie ist im Osten groß geworden. Ich dann wurde im Westen geboren, andere sind freigekauft worden. In der Bundesrepublik haben sie weitergelebt, dann sind sie wieder zurückgegangen. Also ich glaube, das ist nicht ganz so schwarz-weiß zu zeichnen, aber es ist natürlich schon so, dass viele wichtige Positionen von Westdeutschen besetzt worden sind. Da haben wir, glaube ich, auch zu wenig Mühe darauf verwandt, hier insbesondere diejenigen, die Widerstand gegen die Diktatur geleistet haben, zu qualifizieren, solche Ämter zu führen. Dass man eben lieber auf die alten Lehrer zurückgegriffen hat, als Leute neu in die Schulen zu schicken, die ganz klar gezeigt haben vorher, dass sie für die Demokratie einstehen. Oder dass man eben auch Bürgerrechtler nicht qualifiziert hat, zum Beispiel eine Behörde zu führen. Das ist in nach anderen Regimewechseln durchaus Teil des Programms, dass man eben die Unterdrückten so qualifiziert, dass sie auch hier die neuen Eliten mit bilden können.
Lag vielleicht ein Fehler im Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten, denn es war ja so, dass nicht zwei Staaten zusammengeführt wurden, sondern der eine trat dem anderen bei. Fehlte da vielleicht eine Art symbolische Anerkennung des Ostens, Herr Knabe?
Ja, den Osten gab es ja nicht, sondern es gab
der DDR.
Unterdrücker und Unterdrückte. Und das ist das Problematische an der Argumentation, wenn man sagt, Bundesrepublik und DDR hätten sich sozusagen gleichberechtigt vereinen müssen. Die Frage ist ja, mit wem? Mit den Unterdrückern von gestern oder mit den Unterdrückten? Und meines Erachtens ist eben den Unterdrückern viel Gutes widerfahren. Sie haben eben im Grunde genommen in vielen Positionen hat es keinen Elitenwechsel gegeben. Ich glaube also, es wäre eher darauf angekommen, die Unterdrückten in Ostdeutschland wenigstens im Nachhinein so in die Lage zu versetzen, dass sie eben etwas aus ihrem Leben machen können. Und es geht also weniger, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, um einen Ost-West-Konflikt, als vielmehr um einen Konflikt zwischen oben und unten, der nicht gut gelöst worden ist nach 1990.
Sie sagen ganz konkret, Politik und Justiz in Deutschland haben bei der Aufarbeitung des Stasi-Unrechts versagt. Was hätte geschehen müssen?
Ja, also wenn Sie alleine an das Gefängnis in Hohenschönhausen denken, kein einziger der dort beschäftigten Verhörer und Wachleute ist selber ins Gefängnis gegangen nach 1990. Die spazieren da alle frei auf der Straße herum und machen noch freche Bemerkungen zu ihren Ex-Häftlingen. Insgesamt sind ja nach 40 Jahren SED-Diktatur gerade mal 40 Leute wirklich ins Gefängnis gekommen und diese fast alle nur für vielleicht ein Jahr oder maximal zwei, ganz wenige etwas länger, sind alle seit langem wieder frei. Schlimmer aber fast noch ist, dass die Mitarbeit in der Diktatur heute noch heute belohnt wird durch entsprechende Rentenzahlungen. Wenn Sie Abteilungsleiter im DDR-Innenministerium waren, haben Sie heute Anhieb auf eine Abteilungsleiterrente. Während wenn Sie Häftling in einem Gefängnis des DDR-Innenministeriums waren, haben Sie schlechte Karten, weil Sie praktisch ja nichts zu bieten haben in der Rentenkasse. Das sind hier, glaube ich, große Ungerechtigkeiten, die eben mit dazu geführt haben, dass ich hier die ostdeutsche Öffentlichkeit sehr stark von Leuten bestimmt wird, die tatsächlich auch mit dem alten Regime verstrickt waren und die deswegen kein besonderes Interesse an einer wirklich kritischen Aufarbeitung haben.
Wenn man Sie so reden hört, Herr Knabe, dann hat man den Eindruck, dass Ihre Einstellung zur SED dadurch vielleicht geprägt wurde, dass Sie sehr früh feststellen mussten, dass sie bespitzelt wurden. Sie fingen in Bremen an der Universität, sich für Rudolf Barrow zu engagieren. Und bereits da haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie sozusagen belauscht, bespitzelt wurden von der SED.
Ja, das ist alles harmlos im Vergleich zu den Schicksalen, die mir in Hohenschönhausen täglich begegnen. Einer meiner Führer sagt mir immer, er hätte noch einen Bankraub gut, weil er 7 Jahre Haft bekam, ohne was getan zu haben. Ich selbst bin hier im Westen Deutschlands von einigen inoffiziellen Mitarbeitern bespitzelt worden. Das ist also gar nicht zu vergleichen. Ich habe zwar auch, wie ich im Nachhinein dann erfahren habe, mit einem Bein gewissermaßen im Gefängnis gestanden, weil ich dann kritische Bücher in die DDR gebracht habe. Und unser Beiratsvorsitzender in Hohenschönhausen hat als Westdeutscher genau dasselbe gemacht und der kam eben ins Gefängnis, weil man ihn irgendwann verhaftet hat. Ich habe da Glück gehabt, ein Schutzengel oder was auch immer die Staatssicherheit hier zu veranlasst hat, nicht zuzuschlagen.
Sie haben ja die Möglichkeit genutzt, in Ihre Akte zu schauen, in der Stasi-Unterlagenbehörde Einsicht zu nehmen in die eigene Akte. Was haben Sie da gefunden?
Ja, das auch menschlich Enttäuschendste war eigentlich, dass ich eben diese kritischen Bücher von Barrow und anderen, die ich in die DDR gebracht habe, das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht, einem Pfarrer in Ostdeutschland, der, wie sich dann bei der Akteneinsicht herausstellte, dass alles Brühwarm der Staatssicherheit erzählt hatte, weil er ein sehr wichtiger inoffizieller Mitarbeiter mit Feindberührung, wie es hieß, war. Und von daher war die Staatssicherheit die ganze Zeit bestens im Bilde. Was mich doch überrascht hat im Nachhinein, wie stark auch das Informantennetz in der alten Bundesrepublik war. Als ich eben, Sie haben das erwähnt, in Bremen studierte und das Komitee für die Freilassung von Rudolf Barrow gegründet habe, wusste ich natürlich nicht, dass der Pressesprecher der Universität Bremen auch ein Stasi-Informant war. Oder als ich nach West-Berlin zog und hier an der Evangelischen Akademie dann arbeitete, dass mein Vorgänger, der da noch sehr rührig war, alles haarklein der Staatssicherheit erzählte. Also für mich gab es dort vor allem eine Lehre heraus: Die Stasi ist nicht nur ein Problem der Ostdeutschen, sondern betrifft auch die Westdeutschen.
Heute leben Sie in Brandenburg, Herr Dr. Knabe, und ich habe mir sagen lassen, dass sich Ihre Kinder manchmal darüber beklagt haben, dass die Eltern nur über Stalin und Hitler sprechen. Herr Knabe, setzen Sie sich auch manchmal ans Klavier, vielleicht zusammen mit Ihrem Sohn, und entspannen sich und die ganze Familie?
Ja, das habe ich viel gemacht, als er klein war. Ich war sozusagen sein erster Lehrer, wenn Sie so wollen. Und dann auch mit meiner Tochter, die auch Klavier spielt. Das war für mich und ist bis heute auch immer eine wichtige Gegenwelt, ein Ausgleich, wenn Sie so wollen. Das sind doch alles ziemlich finstere Themen. Alleine die Ästhetik dieses Arbeitsplatzes in Hohenschönhausen, diese Schicksale, die einem dort immer wieder begegnen. Da braucht man auch eine Gegenwelt, um da nicht irre dran zu werden. Und das ist mir, glaube ich, doch ganz gut dadurch gelungen.
Zum Abschluss unseres Gesprächs wollen wir Ihren dritten Musikwunsch erfüllen. Hubertus Knabe hat sich die Nocturne in Cis-Moll von Frédéric Chopin gewünscht. Hier gespielt von Elisabeth Leonskaya. Ein Stück, das Sie selbst schon gespielt haben, Herr Knabe?
Ja, es ist ein sehr leichtes, sehr frühes Stück von Chopin. Sehr schön, finde ich. Und ja, eine Miniatur, die vielleicht auch ein bisschen die Melancholie zum Ausdruck bringt, wenn man sich so viel mit solchen düsteren Themen beschäftigt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hubertus Knabe, dem Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, dass er heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf war. Vielen Dank, Herr Knabe.
Gerne.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.